Schön, dass du da bist heute Morgen. Hey, so toll, euch zu sehen. Und ich gehe gleich in meinen Predigttext heute Morgen aus dem Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Ich habe vor zwei Wochen eine Serie begonnen und wir tauchen da direkt noch einmal in denselben Basistext ein, den ich als Sprungbrett nehme für das Thema. Und wir lesen aber diesen Text noch einmal nach der Elberfelder Übersetzung. Matthäus schreibt, oder Jesus sagt in Matthäus 25, dann. Und mit diesem dann beschreibt er den Kontext dieser Parabel, dann. Und das gilt für das Ende der Zeit, für unsere Zeit, in der wir gerade leben. Und der Zusammenhang ist aus dem vorhergehenden Kapitel gegeben. Dann wird es mit dem Reich der Himmelherrschaft, mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Denn die Törichten, warum waren sie dumm? Weil sie kein Öl mit sich nahmen. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließen, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, eine Hektik brach aus, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns oder euch ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. So, wir alle kennen die Kernaussage des Gleichnisses, das Jesus hier zitiert. Die Kernaussage ist, sei bereit. Sei bereit, dass Jesus heute wiederkommen kann. Ja? Darin sind wir uns einig. Und ich habe diesen Text aber als Sprungbrett genommen für eine Sache, für ein Thema, das Jesus ganz sicher mit bewusst war. Die Hälfte der 10 Jungfrauen hatte Öl, die andere hatten kein Öl. Und wir sprachen vor 14 Tagen, begannen zu sprechen drüber, über 4 Typen von Öl. Ich möchte mit uns 4 Typen von Öl betrachten, die in der Bibel vorkommen und eine Bedeutung haben, aus diesem Thema heraus bereit zu sein für diese Zeit. Für diese Zeit heißt Öl zu haben. Und das entfaltet sich aus der gesamten Heiligen Schrift. Wir haben vor 2 Wochen festgestellt, da ging es um das Öl der Freude. Wie bekommen wir das Öl der Freude? Wir brauchen das Öl der Freude. Wir haben festgestellt, überhaupt grundsätzlich, das Salben mit Öl war damals eine völlig gängige Sache. Es gehörte zur Reinigung und zur täglichen Körperpflege dazu. Und die erste Sache, die wir gelernt haben vor 2 Wochen, ist, dass wir wissen müssen, wir gefallen Gott. Gott ist voller Lieblichkeiten, voller Liebe zu uns. Er liebt dich. Wir haben über das Öl der Freude gesprochen, das dann zunimmt, wenn wir einen Lebensstil haben, der Gott gefällt. Es ist bezeichnend in dieser Parabel, dass Jesus keine andere Chance oder auch die Jünger mit Öl, die Frauen da mit Öl, keine andere Möglichkeit hatten, den anderen zu sagen, geht hin und kauft. Das spricht von einem Prozess. Das geht nicht in einem Gottesdienst, die Hand auflegen, Hebel umlegen, das ist alles da. Das hat etwas mit einem Prozess in unserem Leben zu tun. Und es werden nach den Aussagen von Jesus Christen es nicht schaffen, bei der Entrückung dabei zu sein, weil sie es verpasst haben, sich vorzubereiten, ihre Kanister tatsächlich mit Öl zu füllen. Sie hielten es nicht für notwendig, ihr Leben umzustellen, dass Öl sich einstellt innerhalb von Wochen und Monaten ihres Lebens. Es ist ein Prozess, dass ich ein Mensch der Freude werde und Freude schöpfe. Und wir haben festgestellt, dass Gott Jesus mit Freudenöl gesalbt hat. Und wenn du wissen willst, wie wir mehr Öl bekommen, dann schau nochmal in die Predigt vor 2 Wochen. Wenn wir geschmeckt haben von diesem Öl der Freude, haben wir ganz tiefe Sicherheit in uns, Frieden in uns. Egal wie der Sturm tobt. Das ist das Angebot, was Jesus dir und mir, der Christenheit weltweit, heute macht. Komm zu mir, komm zu Jesus. Und wenn wir einmal geschmeckt haben von seiner Liebe, von seiner Vergebung, von seiner Macht, von seinem großen Ja in unserem Leben, wir haben uns taufen lassen, ja, dann glaube ich, führt Gott uns alle zu einer Sache, über die wir nachzudenken haben und die ist, sich Gott hinzugeben. Ich möchte heute Morgen über das Öl der Weihe sprechen aus der Bibel. Und ich möchte mit uns im 3. Mose starten und hoffentlich in Offenbarung 1 enden. Das ist ein cooles Pärchen. 3. Mose, Offenbarung. Weiter geht's fast nicht auseinander. Und wir starten bei einem Erlebnis, was Gott Mose aufgetragen hatte. Das Volk ist aus Ägypten gekommen, sie sind durch die in der Wüste und sie erreichen den Ort Sinai und sie bauen die Stiftshütte und Gott gibt ihnen das Wort. Und da fand Folgendes statt, Levitikus, also 3. Mose 8, Vers 10 bis 12 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Danach salbte Mose mit dem Öl die Wohnstätte und alles, was darin war, und weihte sie damit. 7-mal sprengte er von dem Öl auf den Altar und salbte ihn so, um ihn zu weihen. Ebenfalls alle dazugehörenden Geräte, auch das Becken und sein Gestell. Und dann goss er etwas von dem Öl über den Kopf Aarons und salbte ihn auf diese Weise, um ihn zum Priester zu weihen. Das Öl wurde benutzt, um zu salben, aber Öl in der Bibel wurde auch benutzt, um zu weihen. Und hier haben wir die traditionelle allgemeine Vorstellung von Weihe und die ist für sehr, sehr viele Menschen unserer Zeit eine sehr, sehr ernsthafte. Eine äußerst besondere, für auserwählte Personen außergewöhnliche Sache. Wenn wir heute Morgen an das Wort Weihe hören von der Kanzel, denken wir bestenfalls an die katholische Priester, die wir im Fernsehen sehen. Und das bin nicht ich, mein lieber Pastor. Das ist nicht meine Berufung. Das ist nicht mein Auftrag. So, vielen Dank für die Predigt. Es war ein toller Gottesdienst. Moment. Das ist die Vorstellung eines religiösen Aktes von Weihe, was wir heute haben in unserer Kultur, mit dem die meisten Menschen nicht mehr sehr viel anfangen können. Aber weißt du was, das ist mein erster Satz, habe ich ihn oder habe ich ihn nicht mitgebracht? Biblische Weihe ist romantisch und nicht religiös. Wenn Gott Menschen weiht, hat das immer etwas mit Romantik zu tun und das will ich dir heute Morgen schmackhaft machen. In der Bibel wird sichtbar, ein gottgeweihtes Leben ist ein abgesondertes Leben. Weihe ist das Hingeben von etwas. Weihe ist das Hingeben von etwas oder von jemandem für die Anbetung und für den Dienst an Gott. Diesen Satz könnt ihr abfotografieren und haltet ihn bis zum Ende der Predigt. Weihe aus biblischer Sicht ist das Hingeben von etwas oder jemanden für die Anbetung und den Dienst führen an Gott. Ein gottgeweihtes Leben ist ein abgesondertes Leben. Deutsch haben wir den Begriff heilig dafür. Und wir verwenden wieder, wie auch vorletzten Sonntag, 2 Begriffe, die Ähnliches ausdrücken. Weihe ist Hingabe. Und Absonderung nennt die Bibel heilig. Und damit wir es richtig verstehen, du sonderst dich nicht ab, um Gottes Zuneigung zu verdienen, sondern du sonderst dich ab, weil du Gottes Zuneigung bereits hast. Es ist eine Reaktion auf das, was in dir offenbart wurde: Gott liebt mich. Wenn dich diese Offenbarung über Gott erreicht hat, dass dieser Gott, der in dir wohnt, der Gott des Universums ist, dem du gar nicht zu helfen vermagst, Gott braucht unsere Hilfe nicht. Seid ihr mit mir? Er ist Gott. Er ist der Schöpfer unseres Lebens. Aber wenn du die Offenbarung bekommst, dieser lebendige Schöpfer, der ist mir von Herzen zugeneigt. Der ist mir persönlich, seine Augen sind auf mich gerichtet. Dann ist Hingabe unsere Antwort auf seine Größe. Sich Gott zu weihen, sich Gott hinzugeben, ist die beste Antwort eines Menschen auf Gottes Zuneigung. Ich war ein ganz junger Kerl mit 18 Jahren, habe ich meine jetzige Frau getroffen damals und ich habe herausfinden wollen, ist sie mir zugeneigt. Und als ich gehofft habe, ich mit meinen Minderwertigkeitsgefühlen, ich konnte damals nicht sprechen, wenn ich vor einer Frau stand, lief ich rot an, ich konnte nicht. Aber als ich in meiner Bedürftigkeit damals gehofft habe, sie ist mir zugeneigt, habe ich auf diese Zuneigung reagiert. Nicht aus, es ist dir gesetzt, Mensch, dass du heiratest und Kinder kriegst. Dafür bist du geboren, leider. Sondern es war die Reaktion auf ihre Zuneigung. Seid ihr da? Deine Reaktion auf Gottes Zuneigung zu dir. Wir haben Abendmahl genommen gerade. Wir haben gerade symbolisiert, Gott liebt mich und ich liebe ihn. Unsere Reaktion ist Zuneigung. Lass uns mal 2. Mose. Wir beißen uns durch diese schwierigen Texte. Ja? Vom 3. Mose gehen wir zu 2. Mose, 30, Vers 30. Und wir wollen das mal aus Gottes Perspektive sehen. Wie sieht denn Gott, wie sah denn meine Frau meine Reaktion auf ihre Zuneigung? Wie sieht denn Gott unsere Reaktion auf seine Zuneigung? Exodus, 2. Mose 30. Gott sagt zu Mose, nimm dir Balsamöle von der allerbesten Sorte. Wir haben letzten Sonntag über die Aktualität von Ölen gesprochen. Ja? Hört nochmal rein, vorletzten Sonntag. Lass daraus ein wohlriechendes Salböl für heilige Salbungen herstellen. Einzigartig, wenn du diesen Kontext liest, einzigartige Mischung. Geheimrezept, wirklich Geheimrezept. Damit sollst du das Offenbarungszelt und die Bundeslade salben und alle Geräte, die sich darin befinden. Dadurch wird alles mir geweiht und höchst heilig sein. Aaron und seine Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen. Gott sagt nicht, salbe Aaron und seine Familie, dass sie Priester sind auf dieser Erde. Er sagt, salbe sie mit Öl und weihe sie, damit sie mir Priester sind. Nicht, weil sie Priester sind, sondern weihe sie, denn sie tun ihren Dienst für mich. Sondere sie ab, weil sie tun ihren Dienst für mich. Da ist David, ein paar Jahrhunderte später. Und wahrscheinlich hatte er genau diese gleiche Offenbarung in diesem Gebet. Und hattest du nicht Begrüßung? Psalm 4, wir lesen Psalm 4, Vers 4. Nach Luther-Übersetzung. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Heilige sind, haben wir gelernt, Abgesonderte. Gott schaut in deine Richtung und sagt, ich habe dich abgesondert und ich will nun, dass auch du dich für mich absonderst. Aber wenn du dich absonderst, erhöre ich deine Gebete. Kennt ihr dieses Wort von Verliebten? Ich tue alles für dich. Ich würde alles für dich tun, weil du dich als meine Braut für mich abgesondert hast. Ist das nicht romantisch? Weihe der Bibel ist Romantik, nicht Religion. Jesus sagt es mit anderen Worten im Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und jetzt schaut mal, welche Reaktion ich von euch bekomme. Ich bin verliebt in euch. Wie viele Männer haben Körbe gekriegt? Ich musste auch einer Frau einen Korb geben, weil ich mich für sie entschieden hatte damals. Das tut echt weh. Manchmal ist es wichtig. Aber zurück zu Jesus. Jesus ruft Menschen und sagt, komm mit mir. Sondere dich ab von all dem Zeug, was dich vom Glauben ablenkt und dich in diesen Tagen konfus macht. Sondere dich ab. Innerlich. Geh nicht ins Kloster, die Zeit ist vorbei. Sondern mitten im Leben. Innerlich. Im Herzen. Was guckst du an? Was hörst du? Was tust du dir rein? Mit was beschäftigst du dich? Jesus ruft Menschen in dieser Zeit. Jesus sagt, am Ende der Zeit wird es so sein. Die Hälfte der Church wird sich mit Öl befrachten und sagen, boah, jetzt ist es Zeit. Ich tue mir nicht mehr das Gelaber an. Ich fülle mich nicht mehr den ganzen Tag mit Nachrichten. Ich bin nicht weltfremd. Aber ich bin voll mit Hoffnung und Glauben aus Gott, weil ich Teil der Braut bin. Wenn ich dir eine Hausaufgabe geben könnte, es ist ja so eine Sache mit Hausaufgaben im Gottesdienst. Ich schätze sehr unsere Lehrer. Nächsten Sonntag wollen wir Schulanfänger-Gottesdienst machen, da beten wir auch für die Lehrer. Und so ist so eine Sache, ja. Aber vielleicht lieben es ja auch einige von euch und machen das Hausaufgaben zu Hause. Dann würde ich dich bitten, diese Woche jeden Tag Psalm 91 zu lesen. Jeden Tag. Am besten nach der Ranger-Bibel. Ich bin verliebt in dieses Teil, weil es so viel Offenbarung bringt. Aber meine Hausaufgabe für diese Woche für uns wäre jeden Tag den ganzen Psalm, jeden Tag und nochmal, siebenmal, jeden Tag. Nämlich im Vers 14 heißt es folgendermaßen, er liebt mich und darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Und dieses hebräische Wort lieben ist nicht das gewöhnliche Wort für Liebe, wie wir es kennen, sondern es ist Hashak. Und das bedeutet, er will mich. Er will mich. Er will mich. Er wünscht mich. Er hängt an mir. Er hängt an mir. Ja, meine Enkel hängen manchmal so, wenn ich mit ihnen spiele, dann hängen sie an meinem Bein. Ja. Sie kleben an mir. Was sagt die Bibel hier? Er hängt an mir. Darum werde ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Gott sagt, weil du den Rest in deinem Leben zur Seite legst und mich willst, dich absonderst für mich. Deshalb reagiere ich auf dein Leben. Hörst du mich? Gott liebt solche, die ihr Leben für ihn absondern. Und jetzt kommt das Zweite, das ist wie Blumenkohl oder Brokkoli für meine Kinder gewesen früher. Das mochten die früher nicht. Der zweite Punkt ist hier, Weihe erfordert Grenzen. Grenzen zeichnen Linien auf. Grenzen lassen einen nicht weiter reingehen und zeigen dir auf, bis wohin du gehen kannst. Wir haben vorletzte Woche auch das Thema Grenzen, die Grauzone, erinnert euch? Ich weiß nicht, wie dein Glaubenslevel ist, aber ich sehe die Farbe, die Lieblingsfarbe deines Lebens, die erkennt der Mensch. Und viele Christen leben grau und nicht voller Farbe. Und hier sind wir wieder am Thema, wenn Gott von Weihe und von Absonderung spricht, dann spricht er auch von Regeln und Grenzen. 3. Mose 20 wollen wir lesen. So sondert euch von all dem ab und lebt heilig, denn ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt euch nach meinen Ordnungen richten. Ich bin Jahwe, der euch heiligt, der euch absondert. Wodurch sondert Gott Menschen ab? Indem sie sich halten an sein Wort. Wer sind die, sondert euch? Oder ihr, im Vers 8, ihr sollt euch. Wer sind die ihr? Das sind die Gotteskinder. Das ist die Gemeinde Jesu. Das ist, wenn du sagst, ich bin Christ, ich liebe Jesus. Gott sagt, sondert euch von all dem ab und lebt heilig. Und richtet euch nach meinem Wort. Gläubige Menschen können nicht grenzenlos leben. Wir merken das in die Zeit, in die wir gerade hineinkommen. Unsere Gefäße müssen mit diesem Öl gefüllt sein, mit diesem Öl der Weihe. Hast du dein Leben Jesus hingegeben, dann kannst du nicht ohne Grenzen leben. Kinder brauchen Grenzen. Wir haben 4 Töchter groß gekriegt, fast. und Mädchen. Und wer Mädchen in der Pubertät hat, der weiß, wovon ich rede. Wir haben versucht, mit unseren Kindern gemeinsam Grenzen zu erarbeiten. Wenn ein schnuckeliger, blonder Sunnyboy ihnen über den Weg läuft und sagt, du bist die Schönste im Weltall, können wir ein Date haben? Können wir ins Kino gehen? Dann haben wir versucht, mit unseren Kindern subtil, manchmal offen Grenzen zu erarbeiten. Aber auch generell, ich bin schon zu weit in meinem Thema hier, generell setzen wir unseren Kindern Grenzen. Ich lasse jetzt mein letztes Kind auf die Fahrschule los. Die wollte schon mit 12 Auto fahren. Und ich habe ihr Grenzen gesetzt, weil ich als Vater einen anderen Blick aufs Leben habe. Und Kinder erst herausfinden werden, was ich schon weiß. Und deshalb setze ich Grenzen für meine Kinder. Seid ihr da, liebe Mütter und Väter? Ihr müsst Grenzen setzen für eure Kinder. Weil ihr schon dort seid und von dort aus euren Blick aufs Leben habt, wo eure Kinder nie hinkommen werden, um das zu erleben, wenn ihr nicht die Grenzen setzt. Kinder brauchen Grenzen. Vernünftige, sinnvolle. Was sind nun meine Grenzen? Und die Antwort ist, du kannst es nicht wissen, wenn Gott es dir nicht zeigt. Habe ich dich genug verwirrt? Wir gehen in 2. Mose 19 und schauen uns das mal an. Sinai, Gesetzgebung, steht kurz bevor. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Sondere sie heute und morgen ab. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den 3. Tag bereit sind. Denn am 3. Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Gott will an diesem Punkt hier Mose auf dem Berg Sinai sein Gesetz geben, sein gutes Wort, auf das wir noch das Grundgesetz bauen. Die 10 Gebote. Und das Volk sagt, ja, gib uns dein Gesetz, das ist gut, wir wollen nach deinem Wort handeln. Und was macht Gott hier? Er sagt, ich will dir begegnen, aber zuallererst, Gott erklärt und setzt eine Grenze. Und sagt, hier der Berg und unten der Berg und da ziehst du, Mose, eine Grenze. So erstens, Gott zeigt die Grenze auf. Und zweitens, Mose muss aber die Grenzlinie ziehen, nicht Gott. Er muss sie ziehen und dafür sorgen, dass das Volk sie einhält. Christen geht es am besten, wenn Gott ihnen die Grenzen setzen darf und sie darin leben. Gott setzt uns mit seinem Wort Grenzen. Aber ich muss die Grenze aufrichten und dann auch verteidigen. Das haben wir versucht, unseren Töchtern beizubringen. Zu sagen, wenn XY Sunnyboy kommt, dann setzt du die Grenze und sagst, legst fest, wie weit du gehst, wann es Zeit ist, den Typen nach Hause zu schicken. Du legst die Grenze fest. Du als Tochter legst die Grenze fest und wir alle verteidigen diese Grenzlinie. Und übertritt ein Typ diese Grenze, dann schießt du ihm in den Rücken. Das ist jetzt Spaß, ne? Das tun wir ja nicht. Wir sind ja lieb und nett. Aber ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft in der Gefahr stehen, zu lieb und nett werden und meinen, wir müssten alle Grenzen auflösen, weil jeder sich entfalten kann. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Wer setzt in deinem Leben deine Grenzen? Entscheidest du, wie viel Bier und Drinks du trinkst? Entscheidest du, wie du mit dem Thema Partner unterwegs bist? Entscheidest du, was du dir anschaust? entscheidest du, tagelang und wochenlang ohne Gemeinschaft mit Jesus unterwegs zu sein in diesem Leben? Wer setzt dir deine Grenzen? Wie kann ich sagen, Jesus ist mein Herr, wenn er nicht die Grenze in meinem Leben setzen darf? Wie kann ich das sagen? Das abgesonderte Leben kann niemals von denen gelebt werden, die sich ihre eigenen Regeln setzen, die sich ihre eigenen Grenzen machen. Und ein drittes zu diesem Thema mit dem Öl der Weihe. Das heißt, Weihe ist abgesondert Leben, ist ein priesterliches Mandat. Und vielleicht sagst du, sechs, siehst du, das habe ich dir am Anfang der Predigt gesagt, ist doch für Priester, für katholische Priester. Und du hast das allgemeine Gefühl ja vorhin beschrieben, Weihe und Absonderung ist für Priester und für Pfarrer und für freikirchliche Pastoren, ordiniert oder nicht, aber nicht für mich. Es ist eindeutig ein priesterliches Mandat. Und auch hier wieder, langsam, langsam, langsam. Ja, es ist wahr, ein Priester muss abgesondert leben, musste abgesondert leben, auch im Alten Testament, sonst konnte er kein Priester sein. Priester mussten Vollzeit sein, damit sie ganzheitlich sich Gottesdienst tun. Aber jetzt komme ich zur Offenbarung Kapitel 1. Und da fasse ich den Text zusammen, um es zu konzentrieren. Aber der Kontext bleibt, der stimmt. Den habe ich hier nicht verändert. Johannes, der diese Schau hatte von der zukünftigen Welt, sagt, Gnade euch und Friede von dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Halleluja, das haben wir gerade gefeiert im Abendmahl. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er hat uns, und uns heißt die Christenheit, er hat uns gemacht als ein Königreich von Priestern. Wer ist uns? Das ist jeder, der sich hat von Jesus erlösen lassen, der sein Opfer am Kreuz für sich persönlich beansprucht, der sagt, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und er soll mein Herr sein. Er lässt sich taufen und gehört damit zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Jeden von uns heute Morgen, der sagt, ich liebe Jesus und bin sein Kind, den hat Jesus zu Priestern gemacht. Das ist schwierig, oder? In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus. So, hier heißt es, Jesus ist der Hohepriester. Und in der alten mosaischen Zeit war der Hohepriester zuständig für die Priester. Er hat Priester eingesetzt, er hat Priester abgesetzt. Soweit macht das Sinn, oder? Jesus ist unser hoher Priester und ist zuständig für die Priester. Und der König zu dieser Zeit damals war über das Volk gesetzt. Der hohe Priester war über die Priester gesetzt. Der König war über das Volk gesetzt. David zum Beispiel. Aber die Bibel sagt, Jesus ist der König aller Könige und er kommt einmal wieder in diese Welt und heilt diese Welt und wird König sein für alle Welt. Woher nimmt die Bibel, dass Jesus König sein kann und ist? Woher? Weil die Bibel sagt, Jesus, der König, kommt aus dem Stamme Juda. Juda lieferte die Könige. Und Gott legte sich fest und sagt, mein König, der einmal wiederkommen wird, ist Jesus. Und er kommt aus dem Geschlecht Judas. Seid ihr da? Priester konnte man aber nur werden, wenn man aus dem Geschlecht, aus der Linie der Leviten kommt. Da kommt Jesus aber nicht her. Er kommt aus dem Geschlecht der Könige. Jetzt haben wir ein Problem. Wie kann Jesus hoher Priester einfach sein? Ja, sagen Leute, ja, mach die Bibel zu. Keine Ahnung, gibt doch noch andere Stellen, die wir nicht verstehen. Nee. Das müssen wir schon tiefer blicken. Wieso ist Jesus hoher Priester und ist eingesetzt über Priester? Das finden wir nicht. Da müssen wir schauen, wir müssen zurückgehen zum ersten Mal. Wenn wir Fragen haben, dann suche ich, so habe ich es gelernt, immer das erste Mal. Wo steht etwas das erste Mal in der Bibel? Das hilft oft. Es steht nicht im 3. Mose, es steht nicht im 2. Mose, es steht im 1. Mose. Gleich vorne im Kapitel 14. Als Abraham zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die, seltsamer Name, und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, 2500 vor Christus, ja, sind wir? Wir sind nicht im demokratischen Deutschland. 2500 Jahre vor Christus. Als Abraham von dem Krieg zurückkam, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, Salem ist das heutige Jerusalem, er war König von Jerusalem, brachte Wein und Brot heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Hochinteressant, dass bevor Könige und Priester kamen und Propheten, dass da eine Zeit war, wo Melchisedek beides in sich vereinte. Er war König von Jerusalem und Priester des allmächtigen Gottes. Und im Hebräer Kapitel 5, ab Vers 8 heißt es folgendermaßen: Obwohl Jesus Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste auf dieser Erde, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Doch jetzt, wo Jesus zur Vollendung gelangt ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Begründer des ewigen Heils. Er ist der Erlöser. Und Gott selbst hat ihn als Hohenpriester begrüßt. Einen Hohenpriester nach der Art des Melchisedeks. Wow. Was in aller Welt hat das mit mir zu tun? Gott hat Jesus als König und Priester eingesetzt. Und das meint was? Dass das Königreich Gottes aus nichts anderem als Priester besteht. Wir haben, und ich habe so oft Predigten gehört, Gott baut sein Königreich. Er hat dich berufen zum Herrschen. Du sollst König sein. So viele Christen mühen sich ab, das Evangelium zu proklamieren und im Gebet zu herrschen und König zu sein. Aber Gott, und dann haben wir gehört, Gott baut sein Königreich mit Königen und Priestern. Das geistliche Haus, die Gemeinde Jesu, ist ein Haus mit Priestern. Jesus ist der König und Jesus ist der Hohepriester. Und ein Hohepriester ist verantwortlich über Priester. So, noch einmal, das Königreich, was kommen wird, hat nichts anderes als Priester, die herrschen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn du ein Jünger von Jesu bist, hast du nur einen einzigen Ruf auf deinem Leben, ein Priester zu sein. Frauen inkludiert, PriesterInnen. Ein Priester ist jemand, der dazu bestimmt ist, Gott zu dienen und Gott vor den Menschen zu vertreten. Weiß irgendjemand von hier im Raum noch, was die 24. Ältesten im Himmel singen in Offenbarung Kapitel 5? Weiß das jemand? Weißt du, was die singen? Wir lesen es. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und du hast sie, unserem Gott, zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Jesus wird wiederkommen auf diese Erde, so sagt es die Bibel, und er wird herrschen durch Menschen, die er erlöst hat. Ich hoffe, mich und dich, wir sind dabei. Und weißt du, welche Rolle du einnimmst auf dieser künftigen, in diesem tausendjährigen Reich, auf dieser Erde, in der zukünftigen Welt, davon reden wir nicht. Wir reden jetzt von der nächste Schritt wird sein, dass Gott sein Werk der Erneuerung mit dieser kaputten Erde macht. Indem Jesus wiederkommt, wahrscheinlich kommt die Entrückung, dann sind wir erstmal weg. Vielleicht kommt dann die Erweckung, weil die Menschen erstmal wach werden und genügend Prediger noch da sind, die dann predigen können. Ich hoffentlich nicht. Und dann kommt Jesus sichtbar zurück auf diese Erde, so beschreibt es die Bibel, mit seinem Menschen, die er regieren lassen wird. Und diese Menschen, die regieren werden, du und ich, werden nur noch Priester sein. Sie werden herrschen auf Erden. Wer sind diese Sie? Alle Erkauften, alle Herausgerufenen, jenen, die Jesus im Herzen begegnen. Ich habe eine Menge gehört über Regieren mit Gott. Selten habe ich gehört über den Dienst als Priester für Gott. Jesus, dem hohen Priester. Was heißt das praktisch? In einem Königreich zu regieren als König, müssen wir dienen als Priester. Viele Christen mühen sich dieser Tage ab und verzweifeln, weil ihr Regieren mit Jesus im Alltag nicht so funktioniert. Und ich glaube, derzeit auf der ganzen Welt bereitet Gott seine Braut vor, indem er das Öl der Weihe uns vor Augen malt und ausgießt. Er gießt es aus. Die Täuflinge diesen Jahrgangs sind für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Und viele verstehen, ich bin gerufen. Ja, warum? Wofür? Um ein Priester unter dem hohen Priester zu sein. Und dann herrschen auf Erden 1000 Jahre hier. Was meint das? 1. Petrus 2, ab Vers 5. Petrus sagt, lasst euch auch deshalb als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Seht ihr das? Ein heiliges Priestertum. Lasst euch aufbauen. Um was zu tun? Um was zu tun? Um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Und da bin ich beim vierten und letzten Punkt. Das Öl der Weihe. Weiht Priester und geweihte Priester bringen außergewöhnliche Opfer. Die Aufgabe eines Priesters war es und ist es, Opfer zu bringen. Welcher Art, was für Art Opfer sollen wir bringen? Hebräer 13 heißt es, so lasst uns nun durch ihn, Jesus, Gott, alle Zeit das Lobopfer bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Drei Dinge. Als Priester ist es unsere Aufgabe, Gott zu loben. Wir tun es im Lobpreis. Ich lerne es jeden Tag. Sprich ein Gebet, wenn du die Nachrichten hörst. Hör auf zu jammern, ändere deine Lebenshaltung. Lobe, fang an, deinen Priesterdienst auszuüben, indem du in dieser Welt Gott lobst, wo immer du hinkommst. Gott ist ein allmächtiger Gott, er liebt. Sprich es aus. Und zweitens, tue Gutes und teile deinen Besitz. Teile. Du kannst nichts mitnehmen in die neue Welt. Nichts kannst du mitnehmen in diese neue Welt. Deswegen teile. Geben macht glücklicher als nehmen. Wer gibt, bekommt, sagt Jesus. Priester müssen lernen und ich muss immer wieder lernen, in jedem Jahrzehnt meines Lebens zu wissen, Gott, du hast mich berufen als Priester. Ich habe mich nicht darum zu kümmern, dass ich Reichtum anschaffe für mein Rentenalter. Das fällt mir nicht leicht, Geschwister. Ich bin ein Mensch. Versteht irgendjemand, was ich meine? Und Gott sagt, es ist nicht dein Weg. Es ist nicht dein Weg. Ich habe dich gerufen, mir zu vertrauen. Priester können geben, weil sie wissen, er versorgt. Seht ihr etwas? Gott liebt es, dieses Anderssein in dieser Welt. Als Priester reingehen in diesen Bereich meines Lebens, wo du wieder in die Schule startest, in deinen Job in dieser nächsten Woche. Denn solche Opfer gefallen dem Herrn. In unserer Gesellschaft braucht es Priester, die loben und nicht jammern. Ich schäme mich für mich und für jeden Christen, der in diesen Tagen jammert und klagt. Es ist nicht unsere Berufung. Es ist unsere Berufung, zu danken und zu loben. Nicht schönreden, aber zu loben. Der nächste Punkt ist der größte, der Höhepunkt ist in Römer 12. Paulus schreibt den Brief an die Römer und sagt, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat in Jesus, liebe Geschwister, ermahne ich euch, ich bitte euch, ich bettle euch an, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges, heiliges, abgesondertes Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Dass wenn Menschen in dein Zuhause kommen, dass sie aufblühen. Wo immer sie dir begegnen, dass sie sagen, es war so schön. Der Tag ist so bereichert geworden dadurch, dass du da bist. Es gibt so viele Christen, ja Leute, wir müssen umdenken, wir müssen echt umdenken. Wir müssen uns danach ausstrecken, dass das Öl der Weihe auf unser Leben kommt, weil Jesus sagt, viele Christen werden es nicht haben. Da bist du froh, wenn er wieder weg ist. Sagst, Mann, das war eine Last, dass der mich besucht hat. Die Menschheit sehnt sich nach dir, wenn du Hoffnung bringst. Darf ich das erzählen, Klaus? Letzten Sonntag ruft mich Klaus nach dem Gottesdienst, sagt, guck mal hier. Ihr habt dir am Mittwoch erzählt, hier waren Frauen, die habe ich auf der Reha getroffen und ich habe sie eingeladen zum Gottesdienst und sie sind tatsächlich hier. Dann habe ich sie herzlich begrüßt, Klaus stand zwischen ihnen und ich sage, wie geht's Ihnen hier mit diesem Gottesdienst? Ja, wir waren noch niemals in einer Kirche, aber das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Ich sage, und, was ist das jetzt schlecht? Und nein, das tut so gut. Und ich sage, wie haben Sie jetzt mit Klaus und so in der Reha? Ja, wir sind ihm begegnet, da auf der Bank, sagte die eine Frau. Und ich habe lange nicht mehr so herzlich gelacht. Das tat so gut, dass wir uns mit diesem Mann unterhalten konnten. Und Klaus hat mir erzählt am Mittwoch, ich habe ihm einfach von Jesus erzählt. Der hat sich taufen lassen vor kurzem. Und Klaus sagt dann, das steckt ja auch an, oder? Und dann waren sie schon wieder am Lachen, am Ablachen, am Feiern. Gott will, dass wir so viel Weiheöl in unserem Leben haben, dass Menschen gesegnet werden durch mein Leben, weil ich mich abgesondert habe. Versteht ihr? Absonderung ist romantisch und nicht Religion. Du bist gerufen zu einem Priester vor Gott. Ich durfte letzte Woche Marc und Juliane trauen. Und jede Hochzeit erinnert Maria und mich an unsere eigene. Die beiden haben sich so außergewöhnliche Versprechen zugesprochen, dass uns schier die Tränen kamen. Wie kann man Dinge ausdrücken und sagen, ich gebe mich dir hin ein Leben lang? Hat mich tief bewegt. Und immer wieder haben meine Frau und ich, wenn wir uns anschauen, einen Satz und eine Sprache. Schatz, mir ist nicht wichtig, wie viel Geld du reinbringst. Mir ist nicht wichtig, was du mir schenkst. Ich will mehr von dir. Ich will mehr von deinem Herzen. Und ich öffne mein Herz mehr für dich. Darum geht es. Reich Gottes ist Romantik und nicht Gesetzlichkeit. Das größte Opfer, was du Gott geben kannst, bist du selbst. Dich an Gottes Grenzen zu halten, dich abzusondern mit dem ganzen Leben. Wo immer du merkst, Gott zeigt mir seine Grenzen auf, diese Filme schaue ich nicht an, diese Dinge tue ich nicht, damit beschäftige ich mich nicht, aber ich bin bodenständig in diesem Leben. Versteht mich? Ich rede nicht von Religiosität, wir gehen nicht auf eine Insel, wir gründen keine Sekte, wir benehmen uns nicht irgendwie abartig. Tief in mir schaue ich mir Schmutz nicht an. Tief in mir verstopfe ich meine Ohren vor Hass, vor Bitterkeit, vor Elend. Sprüche sagt, verbringe nicht Zeit mit Spöttern, du wirst auch einer. Verbringe nicht zu viel Zeit mit Menschen, die bitter durchs Leben laufen, du läufst die Gefahr, dass du auch bitter wirst. Umgib dich mit denen, die Gott lieben. Sag es ganz neu deinem Ehepartner. Das wünsche ich dir als Verheirateter, wenn du nach Hause gehst. Schätzchen, ich will nicht Ergänzung über dein Leben. Ja, ich kann bügeln, du kannst kochen. Oh, happy Ehe. Ich will dich. Ich will mehr von deinem Herzen. Gott will nicht nur deine Zeit. Gott will nicht nur deine Schätze. Er will alles von dir. Für immer und ewig. Er will alles. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Jesus will eine Braut, die sich für ihn absondert und niemand anderen. Und ich schließe mit dem letzten Wort aus Josua Kapitel 3. Josua steht vor einer großen Aufgabe, das Volk in die Freiheit zu führen. Und Gott spricht zu Josua. Und Josua übermittelt Gottes Wort an das Volk. Und da heißt es hier im Vers 5, weiter ließ Josua dem Volk sagen, heiligt euch, denn morgen wird Jahwe in eurer Mitte Wunder tun. Gott kündigt an und sagt, wir werden Jericho einnehmen, ihr werdet über den Jordan gehen. Und was sagt Gott dem Josua zum Volk? Er sagt, Volk, heiligt euch. Gott wird ein mächtiges Wunder tun, indem er Jesus in diesen Erdkreis einführen wird. Und er spricht zu seiner Braut und sagt, heiligt euch. Er spricht zum Volk. Er spricht zu mir, er spricht zu dir. Gott ruft seine Braut, um ihm als Priester in Anbetung und Dank zu dienen. Das Salben von Priestern ist eine romantische Sache. Es ist eine Sache des Herzens. Und der hohe Priester salbt Priester. Und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen und zu beten. Dich einladen, wie ist es mit dir? Wer setzt dir deine Grenzen? Vielleicht machst du heute Morgen fest und sprichst ein Gebet und sagst, Jesus, ich will lernen, dass du mir deine Grenzen aufzeigst. Durch dein heilsames Wort. Ich will erkennen, was dein Wort für richtig für mein Leben befindet, was du sagst, Herr. Dann tu es, dann lad Gott ein. Lade den ein, der mit Öl salbt. Das ist Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du mir jeden Tag neu deine Grenzen aufzeigst, die gut sind für mein Leben. Ich will nicht meine eigenen Wege gehen. Ich möchte eine zweite Gruppe einladen ins Gebet heute Morgen. Wie ist es mit Bereichen deines Lebens, wo du sagst, ich gebe ja Gott schon 70-80%, aber den Bereich will ich nicht geben. Und Gott lädt dich ein und sagt, gib mir alles. Gib mir dein Herz, gib mir alles. Leg mir alles auf dein Altar, wenn du verstanden hast, dass ich gut bin zu dir. Und eine dritte Gruppe möchte ich einladen zum Gebet. Und ich befinde mich in allen dieser drei Gruppen. Lässt du Gott ehrlich wissen, dass du ihm folgen willst? Lässt du Gott ehrlich wissen in deinem Herzen, dass du ihm folgen willst? Jesus, mein Gebet ist, kalibriere jeden Winkel unseres Herzens aus, dich anzubeten. Wo immer wir sind. Wir beten um eine erste brennende Liebe, Jesus, in unserem Herzen. Wir möchten dich bitten, gieß das Öl über unser Leben aus, das Öl der Hingabe. Hier in unserer Gemeinde, in meinem Leben, da wo ich zu Hause bin und in deiner ganzen Gemeinde in Deutschland, in Österreich, in Schweiz, in Europa, weltweit, gieß das Öl der Weihe auf unser Leben aus. So bete ich in Jesu Namen.